Liebe Gemeinde, das ist schön, wieder auch an dieser Stelle stehen zu dürfen. Ist ja schon wieder 2 Jahre her. Und wenn Sie das Thema des heutigen Gottesdienstes gehört haben, was bringt mir, dass ich glaube, wird der ein oder andere gedacht haben, das kenne ich irgendwoher. Wir hatten das vor 2 Jahren auch. Und ich möchte jetzt einfach dran anknüpfen, denn es gibt so viele Dinge, die da im unsichtbaren Bereich möglich sind, wovon wir niemals glauben würden, dass sie möglich wären. Denn dass ich heute hier stehe, das hätte ich niemals im Leben gedacht. Niemals. Aber Gott verändert, wie wir auch im Bibeltext gehört haben. Und ich komme auf den Bibeltext am Ende nochmal zu sprechen. Was bringt mir der christliche Glaube? Ich gehe vom Bekannten ins Unbekannte. Heute, wenn Sie das vor 2 Jahren noch ein wenig in Erinnerung haben. Aber 2 Jahre ist eine lange Zeit. 20 Monate haben Sie im Zelt verbracht, so wie Mose mit seinen Leuten. Drüben steht's noch. Und ich muss Sie bewundern. Man braucht Geduld manchmal im Reich Gottes, bis etwas fertiggestellt ist, bis Gott sagt, jetzt ist es soweit. Und ich gratuliere zu diesem wunderbaren Haus, zu diesem wunderbaren Gotteshaus und wünsche Ihnen allen persönlich, Ihren Familien, Ihre Gemeinde, dem Pastoren-Ehepaar und der ganzen Familie gottesreichen Segen. Was bringt mir das, dass ich glaube, hat mich ein Leben lang beschäftigt. Und als ich mich zum ersten Mal so richtig mit der Bibel auseinandergesetzt habe, das war im Jahr 2000, über 10 Jahre jetzt, stieß ich sehr schnell auf den Vers aus Matthäus und aus Markus, 8,36, auch an anderen Stellen finden wir ihn. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch Schaden an seiner Seele nehmen würde? Das war es, was mich immer beschäftigte. Immer auf der Suche, die Welt zu gewinnen, immer auf der Jagd, immer auf der Flucht, wie Richard Kimball, immer in der Hoffnung, ein Stück Welt zu erobern, ein Stück Welt zu gewinnen. Doch ich merkte, wenn das funktioniert, bleibt vieles auf der Strecke. Das Zwischenmenschliche zum Beispiel, aber auch noch viele andere Dinge. Was hilft all dieses Rennen und dieses Jagen nach Macht und Erfolg und nach Statuserhalt und Ego-Befriedigung? Was hilft es, wenn du dann alt bist und nicht mehr so viele Freunde hast wie vorher und dich nicht mehr so bewegen kannst wie vorher? Was macht es für einen Sinn? Warum tut man das außer einer Ego-Befriedigung? Und ich habe immer gefragt, was macht das für einen Sinn, dass so viele Menschen an Christus glauben? Es haben viele Menschen meinen Weg durchkreuzt in den Jahrzehnten, die immer ein klares Bekenntnis auf den Lippen hatten. Die einen hatten einen Stapel Traktate, die sie an mich verteilt haben. Die anderen hatten immer das Fegefeuer bereit und sagten, wenn du dich nicht änderst, dann ja, kommst du sonst wohin. Und andere waren ganz authentisch in ihrem Leben, in ihrem Dienst, und waren ein Zeugnis für mich. Auch wenn ich alle 3 Gruppen abgelehnt habe und gelacht habe, aber es gab immer wieder Menschen, die mich beeindruckt haben als Christ. Für mich zählte aber immer wieder Statusgründung ganz am Anfang. Mit jungen Jahren schon kam ich auf die Kanzlermaschine und bin mit den Herrschaften Schmidt und Genscher 7 Jahre durch die Welt geflogen. Sie kennen ja meine Vita zum größten Teil. Und in jungen Jahren, Anfang 20, bekam ich schon Macht in die Hände. Und da gründete ich meinen Status. Und dann ging es darum, den Status zu erhalten, denn andere wollen den ja auch haben. Und dann fängt man an zu kämpfen und man lernt, mit Bandagen, harten Bandagen umzugehen. Und Statuserweiterung, das kennen Sie sicher auch. Mein Haus, mein Pool, mein Pferd. Und wenn der andere dann noch einen Daimler fährt, dann muss das heißen, mein Haus, mein Daimler, mein Pool, mein Pferd. Auch wenn du ihn nicht bezahlen kannst, aber du musst ihn haben. Statuserweiterung, das ist wichtig, dachte ich. Und wenn ich heute in den Gazetten lese oder auch in den TV-Sendungen sehe, wie Menschen sich verstricken, meistens Menschen auch, die ich kenne, dann werde ich still und ich frage mich, wo ich gelandet wäre, wenn Gott mich nicht angesprochen hätte. Ich habe gerade Kontakt mit jemandem aus Das ist der ZDF-Serie, der von heute auf morgen einen Schlaganfall bekommen hat. Ich sage auch mal, auch aufgrund seiner Lebensweisen. Noch gar nicht alt, aber er hat einen Schlaganfall bekommen, kann nicht sprechen, halbseitig gelähmt, liegt im Krankenhaus. Und der fragt jetzt natürlich, ist das alles gewesen? Das kann von einer Sekunde auf die andere sich ändern. Und ich werde still und frage mich, wo ich gelandet wäre, wenn Gott mich nicht angesprochen hätte. Wenn Gott mir nicht monatelang oder jahrelang immer peu à peu das Herz geöffnet hatte. Und es gibt eine schöne Geschichte in Apostelgeschichte 16 von Lydia, der Purpurkrämerin, die vor dem Tor der Stadt Philippi am Fluss saß und dem Paulus zuhörte. Sie alle kennen die Geschichte. Können Sie nochmal nachlesen in Apostelgeschichte 16. Treffpunkt Fluss, das waren dort, wo die Kinder spielten, dort, wo Wäsche gewaschen wurde, dort, wo man sang und Philosophen in der Ecke standen und die Welt verbesserten. Und da war jetzt auch dieser Paulus, der brachte den neuen Glauben aus Jerusalem mit und die Frauen hörten zu. Und an diesem Tag war etwas anders. Während sie uns zuhörte, schreibt Lukas in der Apostelgeschichte, während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Merken Sie, da kann tagelang was passieren. Vielleicht jahrelang hört man den gleichen Text, die gleiche Auslegung, die gleiche Predigt oder etwas anders. Man hört immer wieder das Gleiche. Man liest in der Losung immer den gleichen Vers und dann plötzlich macht's Klick. Aber jahrelang nichts. Und wissen Sie warum? Weil der Gott Israels öffnete ihr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Wenn wir die Disposition haben dazu, wenn Gott, dass Gott uns das Herz öffnet, wenn das ein Wille ist, dass man sagt, Herr, öffne mir das Herz heute Morgen, dass ich etwas mitnehmen kann, dann wird es geschehen. Und dann kommt Veränderung, aber ich komme noch drauf zu sprechen. Verkündigung funktioniert eigentlich nur im Gegenzug in der Bereitschaft des Hörens. Was bringt uns der Glaube? Egal in welchem Alter man ist und aus welcher Berufsgruppe, aus welchem familiären Hintergrund man kommt, die Frage, was bringt mir eigentlich, dass ich glaube, ist weit verbreitet. Diesseits und jenseits der Glaubensgrenze, bei Christen und bei Nichtchristen. Was bringt mir das denn? Unsere Gesellschaft ist so geprägt, dass wir mit diesem Satz durchs Leben laufen, dass wir in den täglichen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, oft blitzschnell abscannen, ja oder nein, sympathisch oder unsympathisch, wird gleich an der Krawatte festgemacht, deswegen habe ich schon gar keine angezogen heute. Was bringt mir das? Wer früh lernt zu analysieren, läuft nicht so schnell Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Okay, wichtig ist aber, dass man eine Entscheidung trifft, nicht nur im christlichen Bereich, sondern überhaupt. Das Leben muss vorangehen. Was bringt mir der Schulabschluss, auch wenn es nervt manchmal, einen besseren Einstieg in die Berufswelt, so Gott will, ein besseres Verständnis für Dinge dieser Welt? Was bringt mir der Führerschein, wow, einen mobileren Umgang mit der Zeit? Was bringt mir die berufliche Veränderung? Ein höheres Gehalt, weg vom Mobbing, dichter bei der Familie. Da gibt es so viele Dinge, viele Antworten auf diese Fragen und jeder hat seine eigene. Man hat sie aber recht schnell. Nur auf die Frage, was bringt mir der Glaube, das ist es ein bisschen zögerlich. Ich gebe mal die erste Antwort und vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Merksatz. Wer an Christus glaubt, um dadurch einen sichtbaren Vorteil, einen direkt sichtbaren Vorteil auf dieser Welt zu haben, der irrt, denn er hat den falschen Treiber, um in der Computersprache zu reden. Wer an Christus glaubt, um einen direkt sichtbaren Vorteil auf dieser Welt zu haben, der irrt. Wenn das doch so wäre, dass Christen, die an den Auferstandenen glauben, doch sofort einen sichtbaren Vorteil für jedermann sichtbar hätten, dann würde doch die ganze Welt schon glauben. Wir sind doch so gestrickt. Wenn wir erkennen, dass ein sichtbarer Vorteil auf der Hand liegt, dann machen wir das doch. Alle würden zum Christentum konvertieren. Die Antwort auf die Frage, was bringt uns der christliche Glaube, liegt also meines Erachtens zunächst mal auf der falschen Waagschale. Es ist nichts Sichtbares. Und viele von uns wissen, dass alles das, was mit christlichem Glauben zunächst zu tun hat, sich im unsichtbaren Bereich abspielt. Es fängt mit Gedanken und Wunschvorstellungen an. Und dann die Annahme des Wortes Gottes und dann die Annahme des Sohnes als Auferstandenen. Den Glauben, das sind Dinge, die ganz persönlich im Inneren stattfinden. Aber es ist was, wozu man sich entscheiden muss, persönlich entscheiden muss. Der freie Wille ist nicht nur im Grundgesetz geregelt, das ist schon, steht in der ganzen Bibel schon, auch Adam und Eva hatten die Chance zur Entscheidung, etwas zu tun. Und Genesis 3, Vers 5 kennen Sie ja. Und sie sahen, dass der Baum eine Lust für die Augen wäre und verlockend und klug mache. Und so entschieden sie sich für den vermeintlichen Vorteil, klug zu werden und wie Gott zu sein. Und ganz privat vermute ich, dass die beiden in erster Linie bestimmt nicht vorhatten, sich gegen den großen Gott aufzulehnen. Wissen Sie, warum ich das sage? Sie haben nur den eigenen Vorteil gesehen, dass sie klug werden. Wissen Sie, warum ich es sage? Es waren doch Menschen, so wie du und ich. Überlegen Sie doch mal, wer in der Welt den eigenen Vorteil erhaschen kann, wird oft blind gegenüber bestehenden Gesetzen und Geboten. Wer in der Welt den eigenen Vorteil schnell erhaschen kann, wird manchmal ganz schnell blind gegenüber bestehenden Gesetzen und Geboten. Hauptsache, ich krieg das. Das gilt für beide Welten, die säkulare und die christliche. Nicht nur bei der Steuererklärung. Die Reduzierung auf das Nützliche, was bringt mir das, ist nicht biblisch. Wer sich beherrschen lässt von dem Gedanken, was bringt mir das, wenn ich zum Gottesdienst gehe, wenn ich am Abendmahl teilnehme, wenn ich einem Hauskreis beitrete, bringt das Modell des weltlichen Überlebensprinzips, nämlich nach dem eigenen Vorteil zu haschen, mit in die Gemeinde, und das ist für beide Seiten nicht gut. Ist nicht gut. Gott zu dienen passt mit gleichzeitigem bewusst gelebter Distanzierung von ihm nicht zusammen. Gott zu dienen ist Gottes Dienst. Und wenn ich mich entferne von seinem Wort, distanziere von ihm und seinem Wort durch Taten oder Gedanken, dann wird das in der Bibel wie genannt: Sünde, das altmodische Wort Sünde, ist eine Entfernung von Gott. Jede geistige und jede tatsächliche Entfernung von Gottes Geboten und Willen heißt Sünde. Und die Entfernung von Gottes Willen durch Adam und Eva, die führte dazu, dass sie aus dem Paradies getrieben wurden, gewiesen wurden. Einmal eins des Glaubens, liebe Gemeinde. Einmal eins des Glaubens. Die Verfehlung der beiden wird die Ursünde oder die Erbsünde genannt. Es ist uns also in die Wiege gelegt, auf dieser Erde selbst unser Feld zu bestellen und unser Brot zu backen. Und ich kenne kaum jemanden, auch hier wahrscheinlich nicht, der nicht gerne arbeitet und die Früchte seiner Hände sieht und stolz ist drauf. Ich kenne kaum jemanden. Es ist uns in die Wiege gelegt, auf dieser Erde selbst unser Feld zu bestellen und unser Brot zu backen. Ein Satz, den die meisten abnicken können. Nur der zweite Teil des Satzes, den verschweigen wir so oft. Selbst in Kirchen wird er oft verschwiegen. Aber es ist uns auch in die Wiege gelegt, dass wir sterben müssen und ganz automatisch nicht mehr am ewigen Leben teilhaben. Das ist uns auch in die Wiege gelegt. Wir müssen sterben, wissen wir alle. Und nehmen nicht mehr automatisch am ewigen Leben teil. Überall auf der Welt schreien und beten die Menschen nach oben, wundern sich, dass Gott nicht hört. Ich gehörte dazu. Überall auf der Welt war das so und ich gehörte dazu. Bis ich merkte, als ich mich mit Gottes Wort beschäftigte, die Adresse war die falsche. Jesus sagte mir ganz deutlich: Waldemar Grab, ich bin der Weg, den du gehen sollst. Und ich bin die Wahrheit, die du erkennen sollst. Und ich bin das Leben, das du leben sollst. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das war der erste Schritt. Okay, wenn du das bist, dann müsste ich es versuchen. Mein Leben war ein Durchmarsch durch die Religionen, jahrzehntelang. Judentum, Islam, Esoterik, New Age, von allem ein bisschen. Wenn Sie in meine Berliner Wohnung gekommen wären, hätte Sie ein hölzerner, mannshoher Buddha begrüßt. Ich gebe zu, mir nicht ganz unähnlich. Ein Stück weiter waren esoterische Lampen, die automatisch an- und ausgingen mit schönen Lichtern und ein indischer Elefant mit Kettchen und Menschengesicht und langem Rüssel und Meditationskissen, schöne Musik, ein Kreuzing an der Wand. Und ich dachte, das ist es. Wir haben doch alle den gleichen Gott. Aber wissen Sie, ich wurde immer unruhiger, auch durch diese Meditationen. Ich war sehr lange in Asien und habe dort viele Formen auf mich auf. Ich kann nicht sagen, dass ich Buddhist war. Ich kann auch nicht sagen, dass ich diese oder jene Glaubensform exakt übernommen habe in mein Leben. Ich habe mir nur das Gute rausgesucht. Wissen Sie, Nirvana erreichen über Meditation klingt gut. Aber Nirvana ist ja, heißt ja übersetzt auch letztendlich das völlige Nichts. Und wenn du aber so eingestellt bist, wie ich es war, schön materiell und schön viele Dinge haben im Leben und nicht loslassen willst, dann ist Nirvana für dich natürlich Gift. Du willst nicht ins Nichts, du willst ja festhalten an dem, was du hast. Also es hatte Grenzen in all dem. Ich suchte mir auch nur aus allen Religionen das Schöne, das Warme, das Gute heraus. Aber das ist es doch nicht. Es veränderte sich bei mir überhaupt gar nichts. Die Meditation selbst machte mich ruhig, aber danach war ich wieder das hyperaktive Kind, hätte ich beinahe gesagt. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wer an Christus glaubt, dass er Gottes Sohn ist, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, wer das nicht nur sagt, sondern glaubt, der hat es begriffen, der hat das ewige Leben und bekommt es nicht erst, wenn er stirbt, so wie es andere Religionen lehren. Du erfährst es nach dem Tod, ob du dabei bist, dann werden deine Taten gemessen. So ein Humbug. Der christliche Glaube lehrt was anderes. Im Moment des Glaubens, im Moment der Übernahme des Glaubens, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, heißt es heute in der Losung, bist du dabei. Ich hatte auch keine Lust mehr, als Karl der Käfer auf die Welt zu kommen. Reinkarnation, da kann man lange drüber philosophieren. Und als ich die Bibel zur Hand nahm und Johannes 3 las, Nikodemus, Wiedergeburt, dann dachte ich, siehst du, jetzt haben die das auch. Bis ich es begriff, was Jesus mit dieser Geschichte meinte. Bis ich es begriff, dass Jesus sagt, nein, das, was ich meine, zurückzugehen in den Leib der Mutter und wieder neu geboren werden, heißt, fang neu an mit deiner geistigen Gesinnung. Du bist Mensch, 46 Jahre alt. Es ist doch völlig biologisch unmöglich, was da nun geschrieben steht im Wort. Aber was gemeint ist, ist ein wunderschönes Beispiel, wie Jesus immer in Beispielen redete. Was gemeint ist, fang neu an in dem Augenblick, wo du jetzt bist, in der Situation, wo du jetzt stehst. Fang neu an. Das ist die Chance des Lebens, wenn man überlegt, mit Christus zu gehen oder Christ zu werden. Neu anzufangen. Und das habe ich dann irgendwann begriffen. Dass es nicht nur um die Situation, die weltliche Situation geht, sondern um mich als Mensch, als Nefesh, wie es im Hebräischen heißt, Seele im Ganzen, Körper, Seele und Geist ist bei Gott eine Einheit. Auch Gemeinde fängt immer im Herzen an und der Gesinnung des Einzelnen. Und die wirklichen Glaubensevents, die sind zwar super, so wie gestern hatten wir eins, oder diese 20 Monate Zelt, das sind tolle Events, wunderbar, von der wird man über Generationen hinweg noch sprechen. Aber das wirkliche Glaubensevent fängt erstmal in deinem Herzen an, Herzensstürme werden kommen. Und ich wusste das alles eigentlich, als junger Bursch bin ich in den Kindergottesdienst gegangen, als junger Bursch kam eine Diakonisse aus der Landeskirche bestellt, da war ich 7 Jahre alt, auf in unser Dorf. Von der nahegelegenen Landeskirche, kam diese Diakonisse, zunächst mit dem Fahrrad, dann später mit ihrem VW, in die Dörfer und machte Kindergottesdienst in den Wohnstuben. Und wir waren 6 Jungs, 2 Mädchen, also nicht viel, aber trotzdem. Ich werde diese Diakonessin niemals vergessen. Ich war nicht nur der Frechste, habe jeden Streich gespielt mit von Rasierschaum bis, aber ich will euch das gar nicht jetzt alles erzählen. Aber wisst ihr was? Diese Frau hat so fröhlich ihren Dienst getan und mit den Pappen uns singen lassen und Jesus mit Schäfchen auf Flanell geklebt, vielleicht kennen Sie das alles von früher noch, dass ich das nie vergessen habe. Die Frau war der erste Mensch. Niemand in der Familie war gläubig, aber ich möchte niemanden abwerten, sondern um das einfach mal zu sagen, nicht in unserem Sinne. Und ich kannte das nicht, aber die Frau hat uns den Glauben an Jesus schon beigebracht. Und wie man betet und was es bedeutet, alles fallen zu lassen. Diese Frau werde ich nie vergessen. Das Ganze hat nur 2 Jahre gedauert, aber ein Leben lang habe ich diese Frau im Kopf. Das war der erste Mensch, der mein Leben durchkreuzte und Zeugnis war. Es gibt viele Menschen, die das getan haben, ich erwähnte das schon. Und es gibt einen, und Sie werden sich an die Geschichte sicher erinnern, ich habe sie an anderer Stelle schon erzählt, es gibt einen, der ebenfalls ein Zeugnis war und der mich sehr beeinflusst hat, im positiven Sinne. Das war der Bodyguard von Helmut Schmidt. Der brachte, wir sind viele, etliche Jahre zusammen geflogen in alle Welt, und der brachte mir immer Traktate von Heukelbach mit, wo ganz klar daraus hervorging, dass ich verloren bin. Schon vom Titelblatt her konnte ich das erkennen. Und ich sage, Joachim, lass es doch sein. Ich finde es prima, wie du da festhältst und das machst. Und es war so ein Pfundskerl. Wir konnten wirklich alles zusammen machen und es war einfach ganz nett. Aber wenn er von seinem Glauben anfing, empfand ich das als zu viel für mich. Und ich muss Ihnen sagen, nach 3 Jahren wurde er versetzt. Er ging zu einem anderen hochrangigen Politiker. Und wir trafen uns vor 5 Jahren in der Nähe von Siegen wieder. Wir hatten uns kaum verändert. Nach 35 Jahren, zumindest von der Stirn bis zum Kinn. Aber wir kannten uns wieder und er hatte Tränen in den Augen und er sagte, Waldemar, als ich versetzt wurde, also er, haben meine Frau und ich noch 13 Jahre jeden Morgen für dich gebetet. Wir wussten nicht, wo du bist, wir wussten nicht, was du machst, bis wir irgendwo eine Fernsehsendung gesehen haben und gehört haben, was du für ein Hallotri bist und was du alles treibst und was du alles machst. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns jemand anderen auf die Gebetsliste nehmen. Weitere 13, 14, 15 Jahre später habe ich mich dann für Jesus entschieden. Ist es nicht normal, dass wir manchmal Erfolge brauchen und sagen, ach, jetzt bete ich schon so lange für den oder die. Im Kreis meiner Familie, haben Sie da jemanden, für den Sie beten? Jetzt bete ich schon so lange und es bringt nichts, es kommt nichts und es passiert nichts. Ich lasse es sein, nehme jemand anders auf die Liste und man wird schwach und schwächer und lässt es dann auch ganz bleiben. Nein, bleib dran! Das ist doch gar nicht unser Auftrag, die Früchte zu ernten, so gern wir das auch wollen. Unser Auftrag ist es, zu säen und dran zu bleiben, jeden Tag neue Kraft. Gib mir Kraft für diesen Tag, Herr. Was morgen kommt, werden wir morgen sehen. Bleib dran. 13 Jahre hat er gebetet, dann hat er aufgehört. Weitere 13, 15 Jahre habe ich mich für Jesus entschieden. Auch die Diakonisse. Was für ein Zeugnis. Sind Sie in der Kinderarbeit tätig? Bleiben Sie dran. Und denken, ach, sind die wieder laut heute. Die kennen ja den Spruch von letzter Woche wieder nicht und passen wieder nicht auf. Bleiben Sie dran. Es ist unser Auftrag zu säen und nicht zu ernten. Gott weiß genau, wann es soweit ist. Den Mut will ich Ihnen machen. Das waren alles so kleine Puzzlesteine von Menschen, Diakonisse, Bodyguard, was auch immer, alles kleine Puzzlesteine. Und die haben wir doch alle. Wie viele Menschen kreuzen uns das Leben und sind ein klares Zeugnis? Und wir sagen, toll. Aber du bist auch einer. Du kreuzt auch vielen Menschen das Leben. Vielleicht merkst du es gar nicht. Aber erkennen die dann, dass du gläubig bist? Das ist es, worauf es ankommt. Sei authentisch. Sei authentisch. Was bringt mir das, dass ich glaube? 2 Jahre habe ich mich mit dem Wort Gottes beschäftigt, von 2000 bis 2002. Und ich muss Ihnen sagen, als es soweit war, als ich dann wirklich sagte, Herr, ich muss meine ganzen Baustellen mal an den Rand des Lebens schieben. Komm, ich brauche eine Nummer eins. Herr Gott, führe mich, ging das über Jesus Christus. Und es funktionierte. Und anschließend holte ich die Baustellen Stück für Stück wieder rein und fing sie an zu bearbeiten und in Ordnung zu bringen. Und weitere 2 Jahre später verließ ich dann das Schiff und besuchte eine Bibelschule. Was der Glaube an Christus mir brachte, waren alles Dinge, die ich mit Geld nie kaufen konnte und auch nie kaufen kann, auch in Zukunft nicht. Ich bekam endlich Frieden in mein Herz. Ich lebte in ständigem Unfrieden mit irgendeinem, mit vielen Geschäftsleuten, Kollegen. Ich hatte immer Unfrieden. Und diesen Unfrieden, den hatte ich mir auch noch selbst erzeugt. Manchmal dreht man die Spirale ja selbst schmerzhaft tiefer und in Wirklichkeit ist überhaupt gar nichts. Ich lebte in ständigem Unfrieden und Gott schenkte mir Frieden. Gott schenkte mir Ruhe. Als ich lernte, diese Probleme auf der Bettkante abzugeben, fing ich an, wieder ruhig zu schlafen. Frieden, Ruhe. Ich war ein Leben lang auf der Suche nach einem dialogfähigen Gott. Im Judentum fand ich den nicht, da darfst du nur anbeten. Beim Islam fand ich den nicht, da darfst du nur anbeten. Was heißt nur, ist ja auch in Ordnung. Aber ich kannte doch nun Menschen, die immer wieder Zeugnis waren und sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Und ich habe mich immer gefragt, wie denn? Danach war ich auf der Suche. Und als ich anfing, mich mit seinem Wort zu beschäftigen, merkte ich, dass Gott zu mir spricht. Und ich merkte, dass Gott mich hört, wenn ich zu ihm rede. Also, ich fand den dialogfähigen Gott, auf den ich immer wartete und nach dem ich suchte. Plötzlich hatte ich die Gewissheit, Mensch, jetzt glaube ich und ich bin dabei in der Ewigkeit. Die Frage, wo kommst du her, wo gehst du hin, erübrigt sich, wenn du ein Gotteskind bist. Du bist dabei, wenn du glaubst. Ich bekam plötzlich eine Liebe ins Herz, die ich vorher nicht kannte. Agape übersetzt, Bruder, Schwester, Liebe zu Menschen, die ich ein Leben lang nicht mochte oder lieben würde. Aber die Grundeinstellung ist Liebe. Und ich lernte zu vergeben. Ich lernte, dass es mir vergeben wird. Ich lernte, dass ich neu anfangen kann. Das waren die Dinge, die mir persönlich im Leben wichtig wurden, liebe Gemeinde. Was bringt mir der christliche Glaube? Alles Dinge, die nicht mit Geld zu tun haben, die du nicht kaufen kannst. All eure Sorgen werft auf ihn. Wo gibt's denn sowas im Leben außerhalb des Christentums? Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Petrus, Kapitel 1, Vers 7. David, Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, nicht schubs, schieb oder irgendwann. Wirf dein Anliegen jetzt auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird dich in der Ewigkeit nicht wanken lassen. Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es gibt so viele, die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll davon. Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Merken Sie, grammatikalisch, doppelte Verneinung. Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, würde bedeuten, doppelte Verneinung, zweifeln an dem, was man sieht. Und ich sage dir, glaub nicht alles, was die Welt dir vorgaukelt. Glaub nicht alles, was die Welt dir vorgaukelt, auch im Fernsehen und all diese Glittershows und ich bin der Superstar und dann nächstes Quartal ist wieder jemand anders der Superstar. Glaub nicht alles, was man dir vorgaukelt. Formen können sich ändern. Formen, Situationen können sich mit dem Einströmen des Zeitgeistes immer wieder ändern. Formen können sich auch innerhalb der Kirche ändern, weil neue Generationen vom Geist der Zeit auch geprägt sind und mithalten wollen. Das ist in Ordnung. Doch bedenke, jede neue Form, die sich nicht ausgiebig mit der alten beschäftigt hat, scheitert. Wer gnadenlos über das hinwegsieht, was die Alten überliefert haben, hat ein wenig zu viel Eigenliebe. Selbst wenn Formen sich ändern, was legitim ist und was gut ist, der Inhalt muss bleiben. Prüfe das Neue am Inhalt. Wenn Jesus Christus die Mitte die auch einer neuen Form ist, dann ist alles in Ordnung. Aber wichtig ist, dass nicht die Form im Mittelpunkt steht. Kaiser Wilhelm hat mal eine Sternwarte eröffnet und seinen Obersternastrologen Abromeit dann gefragt, als er reinkam: Nun, Abromeit, was gibt's Neues? Und dann sagte der Abromeit: Kennen Majestät denn schon das Alte? Gottes Wort ist unerschöpflich. Gottes Wort ist unerschöpflich, wie das Universum unerschöpflich ist. Deswegen bleibt dran an der Gemeinschaft, am Brotbrechen, am Gebet. Selbst wenn Lieder sich ändern, selbst wenn Formen sich ändern, bleibt zusammen in den Generationen und dann wird Gott euch segnen. Das ist das, was für mich persönlich der Glaube bringt. Sie können vielleicht ganz andere Antworten finden, aber ich möchte Sie einfach motivieren, dran zu bleiben an dem, was Gott uns ins Herz gelegt hat. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Amen.